Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres WTU-Podcasts. Hallo Alfred.
Hallo Rosa.
Wir sind heute in Marrakesch.
Ja, wir sind in Marrakesch.
Ja, das ist so schön hier. Das ist echt unglaublich schön.
Mhm.
Und ja, deswegen werden wir heute über Marrakesch reden, über das, was wir als interessant empfunden haben. Wir hatten heute das Glück, wir haben einen Bekannten getroffen, und also einen Einheimischen, einen Marokkaner, und haben richtig viele tolle Informationen auch von ihm bekommen, haben einiges angeguckt, wir haben den halben Tag mit ihm unterwegs. Ja, Marrakesch ist bekannt als die rote Stadt oder die Perle des Südens, heißt übersetzt das Land Gottes.
Mhm.
Ist ja gar nicht die Hauptstadt von Marokko, ne?
Ist nicht die Hauptstadt von Marokko,
nee, Rabat ist da.
Rabat ist die Hauptstadt, ja, es ist die viertgrößte Stadt von Marokko, hat uns gesagt, genau.
Ja. Ja, wir wollen jetzt auch nicht Daten und Fakten weitergeben, das kann man halt alles im Internet nachlesen, sondern andere interessante Dinge, die wir heute erlebt und erfahren haben. Warum ist es denn eigentlich wichtig, wenn man verreist, wenn man in so ein Land fährt, sich auch mit einer anderen Kultur vielleicht zu beschäftigen?
Ich denke, eine andere Kultur ist zuerst mal eine andere Sichtweise der Welt, eine andere leicht verschobene Weltbeschreibung zu der, die wir als Alltag haben und empfinden. Gleichzeitig macht es einen ein bisschen beweglich, weil man eben ein bisschen aus dieser anderen Sicht auch die Welt zu betrachten beginnt. Also wir tun das auf jeden Fall. Mhm. Aus dem Grund schauen wir uns ja auch gern Sachen an und beschäftigen uns dann mit so Kernstücken aus dieser Kultur. Wir sind hier natürlich im islamischen Land. Aus dem Grund werden wir da dann drüber auch ein bisschen sprechen, weil natürlich da ein Unterschied ist, aber trotz allem, so der Eindruck, den man hier hat, haben wir vielleicht in Europa ein bisschen verkehrte Vorstellung, was mir so aufgefallen ist auf den Straßen, weil es existiert halt eigentlich auch alles.
Ja, das hat mich auch überrascht.
Ja.
Ich habe mir vorher so ein bisschen den Kopf zerbrochen, was ziehe ich jetzt an?
Oder muss ich ein Kopftuch tragen oder
ja,
so?
Ja, jetzt, genau. Das habe ich nicht gedacht, aber ich habe auch schon gelesen, dass man schon ein Tuch zumindest zum Teil sich bedecken oder verhüllen sollte, die Haare so ein bisschen.
Ja.
Und das ist überhaupt nicht. Also hier sind Frauen in Hotpants rumgelaufen, also natürlich... Viele sahen touristisch aus, das ist klar.
Ja, natürlich auch Frauen verhüllt, Frauen mit Tüchern, keine Frage. Ja,
genau, alles, auch zum Teil so zwei Frauen nebeneinander, eine ganz extrem verhüllt und die andere westlich angezogen, also die auch zusammengehören.
Ja.
Also da kann man jetzt gar nicht sagen, dass die einen da schief angucken. Natürlich sollte man schon gewisse Sachen respektieren.
Ja, aber
ich finde gewisse Sachen respektlos einfach.
Ja,
ne? Also, nee, das ist schon, also modern aufgefallen.
Ja, also genau.
Zumindest auch in der
Innenstadt. Uns erzählt hat auch, die Busse werden durch E-Busse ersetzt hier.
Mhm.
Es gibt aber natürlich keine Metro, das gibt es hier nicht.
Nee.
Nein. Ein bisschen Spaß halber, aber es ist halt so, Zebrastreifen und Ampeln sind eher Dekoration.
Ja.
Ja, das sollte
da man. Muss man nämlich drauf aufpassen, dass man nicht, wie man es bei uns kennt, man sieht auf einmal grün und ich renne los.
Und man rennt los,
nein.
Man sollte in Interaktion mit den Fahrzeugen, die sich auf der Straße bewegen, treten, um die Straße zu überqueren.
Also es ist eine ganz andere Aufmerksamkeit, wenn man hier durch die Straßen läuft. Ganz anders. Weil aus jeder Ecke, auch auf dem Fußgängerweg, fährt auf einmal jemand mit einer Vespa um die Ecke. Also richtig schnell.
Ja.
Da bin ich auch ein paar Mal erschrocken, weil das kennen wir gar nicht auf dem Fußgängerweg. Also die fahren, wie sie Bock haben. Ne?
Ja.
Schon eine andere Welt. Mhm. Also, aber eine sehr interessante Welt.
Natürlich, von den Früchten her, von den Gewürzen, vom Essen her, unglaublich vielschichtig, unglaublich bunt.
Viel intensiver als
viel
bei
intensiver
uns.
Als bei uns, ja.
Es wird ja alles, kommt ja alles direkt von hier. Man spart sich natürlich den Transport und die Lagerung.
Ja, genau. Es wird alles hier im Umland geerntet und produziert.
Marokkanische Rosen, 20 Stück, 1 Euro.
Ja, ja.
Die werden dann natürlich uns, zu uns importiert.
Ja, ja.
Ja. Ja, als Nicht-Moslem darf man eine Moschee leider nicht betreten.
Hat, aber, kein, hat aber keinen religiösen Grund, hat einen politischen Grund. Marokko ja, war im 1. bis 20. Jahrhundert über weite Zeit ein französisches Protektorat. Und aus dieser Zeit kommt das Verbot, dass Nicht-Muslime die Moscheen betreten. Und hat zwar das den Grund, im Freitagsgebet der Muslime gibt es ja natürlich eine Predigt durch den Imam, aber das ist es gar nicht, sondern es ist dort auch üblich, dass man über die Probleme im Alltag diskutiert. Und natürlich hatte man damals große Probleme mit der französischen Besatzungsmacht und die Probleme wurden natürlich da diskutiert. Und aus dem Grund haben die Franzosen zu dieser Zeit natürlich Spione, nicht Muslime, Spione in die Moscheen geschickt, damit sie wissen, was dort geredet wird. Und aus diesem Grund wurde dann von, ich glaube, vom amerikanischen König und untersagt, dass nicht Muslime die Moscheen betreten. Und dieses Gesetz ist hier aufrecht geblieben. Im Unterschied zu anderen Ländern wie der Türkei oder Tunesien darf man zum größten Teil Moscheen betreten, auch als Nicht-Muslime.
Genau. Ja, wie können Sie das eigentlich überprüfen, ob man.
Es ist eigentlich hat. Ist auch schwierig zu prüfen, hat uns unser Bekannter ja auch erklärt. In der Regel, wenn sie vermuten, dass du keiner bist, dann fragen sie dich ums Bekenntnis zum Islam und das musst du auf Arabisch können. Also zu, dass Allah der einzige Gott ist und Mohammed sein Prophet.
Ja, man sieht ja, ob jemand da nur rumguckt Fotos macht oder ob jemand da hingeht.
Weil der Islam ist ja natürlich keine an einer Rasse nicht zu erkennen, ist ja interkulturell, also ist es auf die Art nicht zu erkennen.
Ja. Das kann sich ja theoretisch jederzeit dazu bekennen.
Ja, genau.
Und dann für sich entscheiden, ob einmal Muslim zu sein. Gibt auch, glaube ich, keine Taufe oder so. Ja, dann haben wir uns ein paar schöne Sachen angeschaut. Wir waren zum Beispiel im Bahia-Palast. Der war auch wunderschön. Die sind immer so aufgebaut, dass in der Mitte, das nennt man Riad. So viele Gebäude sind so aufgebaut, aber der Palast natürlich auch.
War mir vorher auch nicht bewusst, also arabische Gebäude sind so aufgebaut, dass alles nach innen gerichtet ist. Es sind halt keine Balkone nach außen oder irgend sowas.
Sondern sind ja Gärten Höfe und Balkone.
Nach außen und hier ist alles nach innen gerichtet. Also von außen eigentlich kaum zu erkennen und zu sehen. Man kennt erst wie ein Haus, wie prächtig das ist, wenn man es nach innen hin betritt. Und Riad ist also ein Innenhof, der als Garten gestaltet ist. In der Mitte ist immer ein Brunnen, weil Wasser ein großes Symbol für sie ist. Im Unterschied zum Da, das ist ein Innenhof, der mehr oder weniger mit Ornamenten und solchen Sachen ausgestaltet ist. In der Mitte ist aber trotzdem ein Brunnen, weil in der Mitte ist immer der Brunnen, weil das das Symbol des Lebens ist, kommt wieder aus dem Koran. Und wir leben, hier leben sie natürlich im Land, in dem Wasser etwas sehr Besonderes trotz allem ist und das steht in der Mitte.
Das sind auch diese wunderschönen Torbögen gewesen mit den ganzen Ornamenten. Das ist
genau, die Ornamente. Im Islam ist es ja untersagt, dass man Tiere oder Menschen abbildet in den Gebäuden aus dem Grund, hat man natürlich andere Wege gesucht, um Gebäude auszuschmücken. Und das sind die Ornamente und es gibt drei Arten davon.
Ja, einmal also entweder mit Kalligrafie, mit irgendwelchen Suren oder irgendwelchen anderen Kurzgeschichten oder irgendwelchen symbolischen. Dann mit Mustern.
Also mit Blumenmustern,
also florale oder mit geometrischen?
Mit geometrischen Mustern. Und bei geometrischen Mustern noch etwas Besonderes, also wenn alles aus dem zentralen Stern heraus sich weit in Sternen verzweigt, das nennt man dann das Netz Gottes.
Die sind total schön, weil erstmal sieht man nur diesen zentralen Stern in der Mitte und eigentlich erst, wenn einem das bewusst wird, dann beginnt man die ganz anderen Sterne zu sehen.
Ja, ja, ja.
Total schön. Ja, und in dem Bahia-Palast, was war da? Also da
hat das Sultan gelebt. Wieder eine spezielle Sache. Natürlich Bahia heißt in etwa übersetzt, also alles, was schön ist oder alles, was weiblich ist. Und
Der da, glaube ich, mit vier Frauen
er
gelegt.
hat zuerst mal
Also nicht nur vier.
vier Frauen darf man im Islam haben. Wieder die Geschichte, weshalb das ist ja eine alte Regel, die eigentlich aus der alten Zeit mitgenommen worden ist, weil natürlich in der Frühzeit des Islam ganz, ganz viele Kriege waren und viele, viele Männer im Kampf gefallen sind, gab es einen ziemlichen Überschuss an Frauen. Und da man auf große Gemeinschaftlichkeit weit lebte und dass Leute auch immer eingebunden sind in die Gemeinschaft, hat man eben den Weg gewählt, dass ein Mann, wenn er sie ernähren konnte, sich bis zu vier Frauen haben durfte. Mehr nicht, nur mächtige Männer haben dann dieses Gesetz umgangen und haben sich sogenannte Haram, also wo das Wort Haram herkommt, gehalten, was eigentlich, aber eigentlich vom Islam her untersagt ist.
Das sind dann mehr als
Konkubinen.
vier Frauen, genau.
Hier zum Beispiel im Bahia-Palast sieht man es sehr schön. Das war ein verborgener Teil des Palastes, der eigentlich offiziell gar nicht bekannt war, weil man sie ja nicht haben durfte.
Da sind wir auch in dem Teil drinne gewesen. Das heißt, das wurde dann nachträglich zum Teil angebaut und mit versteckten Gängen und Eingängen ist man dann dorthin gelangt. Und die haben dann da 26 Konkubinen gelebt, hatten dann auch ihre Diener, hatten eigene Paläste, eigene, also eigentlich ein versteckter Palast im Palast. Also es war inoffiziell, es war ja verboten. Und die hatten dort dann auch eigene Gebetsräume und eigenen
Eunuchen.
Hammam, genau, Eunuchendiener und durften auch zum Teil in den Palast verlassen in Begleitung
Durch Hintertüren.
durch Hintertüren, um ihre Familien oder so zu besuchen.
Also bis zu vier Frauen heißen Halam und alles, was drüber ist, ist dann Haram. Interessant ist, also die Hauptfrau war eine sehr,
Das war die Dickste,
es war
hat
die
er
dickste,
gesagt.
ganz wichtig.
Genau,
Es
nee,
war
das war seine Lieblingsehefrau und das war auch die Hauptfrau, die hatte den schönsten Palast, das war wieder ein Palast, ein Palast, den haben wir uns auch angeschaut, die hatte auch alles, also ganz viele Räume und Nebenräume, einen eigenen Gebetsraum und eigenen Waschraum und so weiter, also riesengroß. Und er meinte, das war die Dickste von allen.
2000 Kamele wert.
2000 Kamele wert. Und die dünnen Frauen, die waren eigentlich nichts wert.
Nicht mal eine Ziege,
Genau,
ja.
die waren zum Teil nicht mal zwei Ziegen wert, hat er gesagt.
Und zwar Spaß, sagte man, wieso die dickste, ja, weil sie im Winter am meisten Wärme gibt und im Sommer am meisten Schatten. Das ist aber nur Spaß gemacht.
Ja, die völligen Frauen sind ja in Afrika sehr beliebt. Ne? Da ist genau andersrum als bei uns. Ja, ist so.
Noch interessant, was uns erzählt hat, natürlich im Islam gibt es die vier sehr wichtige Kalifen in der Frühzeit und einer davon war der Kalif Malik und der Islam, der hier herrscht, ist der Malikismus und das ist also eine relativ tolerante Variante des Islam, weil man sagt, die Religion ist nur eine Geschichte zwischen dem einzelnen Menschen und Allah. Und da sollte nichts dazwischen stehen. Geht die anderen nichts an, solange es die anderen nicht stört, in ihrer Art zu leben. Im Unterschied zum Wahhabismus aus Saudi-Arabien, die ja fundamentalistisch sind und die Scharia ganz fundamentalistisch betrachten, wo das Gesetz für alle gilt, ob sie jetzt mal dran glauben oder nicht dran glauben.
Da muss man sich dran
Da muss man
halten.
sich dran halten,
Genau, hier ist wirklich also Religion, Religion und Gesetz, Gesetz.
Genau, ja.
Das ist getrennt voneinander. Er sagte, er geht freiwillig in die Moschee, geht in die Moschee. Wer in die Disco gehen möchte und Alkohol trinken möchte, geht dorthin.
Genau, ja.
Na, das gibt es alles hier. Das ist
Ja,
alles
ja, ja.
akzeptiert und normal. Ja.
Was mich auch bei der Einreise gewundert hat, auch zu erwähnen,
Ja.
das ist sehr strikt, man durchläuft drei Kontrollen, zwei
Ja.
Passkontrollen und dann eine Kontrolle des Gepäcks. Also es wird ganz genau geschaut, wer ins Land kommt.
Obwohl wir ja schon kontrolliert wurden und wir sind ja nur aus dem Flieger ausgestiegen. Also wir sind ja schon in Deutschland kontrolliert worden, also der Pass und unser Gepäck. Und sind ja nur aus dem Flieger raus und wurden wieder zweimal kontrolliert, den Pass und wieder das Gepäck. Also wo hätte man da, naja gut, also das habe ich auch noch nie erlebt
Ja, habe ich auch
irgendwo.
noch nie erlebt, ehrlich gesagt.
Nee. Ja. Da muss man sehr aufpassen, dass man nicht abgezogen wird, also gerade Touristen mit dem Handeln, also auf jeden Fall 50% handeln und natürlich nicht den Preis akzeptieren, den sie sagen. Da sind wir auch zuerst vom Flughafen zum Hotel abgezogen worden, also da haben wir doppelt so viel bezahlt fürs Taxi. Und ja, dann einfach den Preis nicht akzeptieren, das haben wir ganz schnell dann auch gelernt und auch als wir dann was eingekauft haben.
Das haben wir schnell gelernt, ja.
Habe ich mehr als 50% runtergehandelt, aber ganz schnell. Und also mein Tipp wäre dann einfach, nur weggehen bringt ja nichts, weil dann kriegst du es ja auch nicht, sondern ihm dann das in die Hand geben.
Was man bereit ist zu zahlen.
Genau, und entweder sagen, entweder das oder nicht.
Ja, es soll natürlich schon entsprechend Gegenwert haben, ja, dass es wert ist, das ist klar.
Das ist klar, aber du kannst schon davon ausgehen, das ist die Hälfte.
Das ist die Hälfte.
Das ist die Hälfte. Was auch richtig spannend war, also ich fand das spannend zu erfahren, wie aufwendig eigentlich dieser ganze Prozess für das Gebet ist. Sie waren ja fünfmal am Tag, ne?
Fünfmal, ja.
Man sagt, beim ersten Morgengrauen beginnt es.
Das Morgengrauen ist dann also die klassische Bedeutung des Morgengrauens. Man hat ja keine Uhr, ist, wenn man einen Faden zu erkennen beginnt.
Nee, also wenn man den Unterschied sieht zwischen einem weißen und einem schwarzen Faden.
Ein schwarzer Faden, genau, das war es, genau. Ja. Solange man das nicht erkennt, ist noch kein Morgengrauen.
Genau.
Also es war keine Uhrzeit, sondern es hatte mit dem Sonnenstand zu tun. Das zweite Gebet war, wenn die Sonne im Zenit steht. Das dritte Gebet, wenn die Sonne zwischen Zenit und Sonnenuntergang steht. Das vierte, wenn der Sonnenuntergang ist. Und das fünfte, wenn es finster ist.
Und das nennt man dann Raka, ne?
Genau, ein Raka,
das
genau.
Das gesamte Gebet. Und also das Zentrum ist, also das Wichtige davor ist immer die Waschung.
Die kleine Waschung, ja.
Na, erklär du?
Na, die kleine Waschung erklärst du.
Also, ja, warum waschen sie sich so extrem? Oder soll ich erstmal kurz die Waschung erklären? Die kleine Waschung.
Genau, zuerst mal die kleine Waschung.
Genau, also das ist dann vor dem Gebet. Nee, erstmal geht man in einen Intimbereich, wo man dann den Intimbereich waschen kann. Also das ist nicht in diesem normalen Vorraum, sondern das ist ein anderer Waschraum, wo man dann den Intimbereich wäscht. Dann geht man in den Vorraum von dem Gebetsraum und dort ist dann wieder dieser Brunnen in der Mitte. Und dann nimmt man aber nicht das Wasser aus der Mitte des Brunnens, sondern das, was drüber schwappt, also rüberläuft. Und dann wäscht man dreimal die Hände. Dann wäscht man die Zähne, also auch mit dem Wasser in den Mund, mit dem Finger über die Zähne, erst nach rechts, dann nach links. Und dann immer wieder die Hände zwischendurch waschen.
Also das
auch immer dreimal. Also dreimal dann die Zähne, dann wieder die Hände waschen, dann die Nase, also Wasser in die Nase, erst das eine Nasenloch, dann das andere, das Ganze dreimal, dann wieder die Hände waschen, dann ins Ohr, erst das rechte, dann das linke, das wieder dreimal, dann wieder die Hände waschen, dann das ganze Gesicht, dann den ganzen Nacken, dann die Unterarme, also bis zu den Ellenbogen, erst immer rechts beginnen, dann links. Also wie gesagt, immer alles dreimal und immer dazwischen die Hände und dann die Füße, erst rechts, dann links, dreimal und die Hände. Das ist schon sehr aufwendig, ne? Und dann erst beginnt das Gebet. Das heißt, man hat seinen Gebetsteppich.
Genau, was symbolisiert der Gebetsteppich? Symbolisiert einen geschlossenen, abgetrennten Raum von der Welt, den man sauber betritt. Das Ding betritt man ja auch nicht mit den Schuhen. Es symbolisiert also einen Raum, in dem man sich zurückzieht. Man nennt das Raka, ist natürlich nach Mekka ausgerichtet. Zuerst verbeugt man sich, dazu sagt man das Bekenntnis des Islam, also wieder, dass Allah der einzige Gott ist und Mohammed sein Prophet und die erste Sure des Koran. Und als nächstes kniet man sich hin und gibt die Handflächen zum Boden und die Stirn zum Boden und dann kann man sein persönliches Gebet an Allah richten.
Und das macht man dann im Morgengrauen zweimal?
Genau, ja. Beim zweiten Gebet viermal, beim dritten Gebet auch viermal, beim vierten Gebet wieder zweimal und beim letzten Gebet wieder viermal. Das ist eine sehr aufwendige Sache. Einmal in der Woche gibt es dann noch die große Waschung.
Das ist immer Freitag. Hier ist Freitag sozusagen wie in Ruhe. Wie
ein richtig, genau. Ist, wie bei uns der Sonntag ist natürlich genau. In dem Raum da.
Freitag ist genau, geschlossen.
Da. Das ist, was wir unter einem Ganzkörperbad verstehen. Natürlich könnte man sagen, hatte früher natürlich hygienische Gründe. Neben dem
es gab ja viele Krankheiten, ja, genau. Gerade auch durch die Hitze. Und dann waren sie vielleicht nicht so, nicht so sauber, haben gerochen. Dann haben sich natürlich Bakterien alles verbreitet, die Pest hatten sie hier und so weiter.
Da kam jetzt einen kleinen Querschluss zu unserer Kultur ziehen. Im frühen Mittelalter war man ja unter Verruf, wenn man sauber war, dass man ein Muslim mehr ist.
Weil sie sehr sauber sind.
Genau.
Und sich viel waschen am Tag. Und Wasser hat ja auch nochmal, dass man sich auch, also auch symbolisch...
Symbolisch reinigt von den Tätigkeiten des Tages, die vielleicht nicht alle sauber sind. Auch im symbolischen Sinn.
Ja, und ich glaube, auch früher hat man wahrscheinlich das alles umsetzen können, weil man ja auch dann also das Leben nach dieser Religion noch ausgerichtet hat. Da hast du ja im Einklang mit der Natur gelebt. Heute müssen sie das vielleicht auch in ihren Arbeitsalltag, in den Beruf integrieren. Da kannst du auch nicht in jedem Beruf sagen, so, ich gehe jetzt hier, mach jetzt, ne? Wir haben ja gerade erzählt, wie aufwendig das ist.
Genau. Aus dem Punkt kann man es, wenn es sein muss, auch zusammenfassen. Und es gibt da so Hilfskonstruktionen heutzutage,
Auch wenn man seinen Teppich nicht dabei hat, man kann eine Waschung machen für zwei Gebete.
Ja.
Ne? Also was ist natürlich dann nicht leicht, aber es ist, glaube ich, immer ein Kompromiss. Also,
aber trotz allem mal interessant, es zu betrachten, weil man hört es ja immer und eigentlich weiß man so als durchschnittlicher Westler ganz wenig. Und wenn man so ein Land ist, ist es mal interessant, diese Seite auch zu betrachten.
Ich finde, das reicht gar nicht alles aus, was wir jetzt alles noch erzählen wollen. Vielleicht machen wir aber noch eine zweite Episode. Wir haben auch noch ein paar Tage vor uns hier in Marrakesch.
Morgen schauen wir ein bisschen außerhalb. Morgen fahren wir ja auch ins Atlasgebirge.
Dann können wir vielleicht darüber noch einen machen.
Genau, dann werden wir vielleicht noch ein paar andere Sachen sagen, die wir auch heute erlebt haben. Es ist schon sehr, sehr viele Eindrücke.
Ja, genau. Bei diesen Basaren waren wir, bei den Souks. Ja, das ist eine Welt für sich. Ne? Also man muss sehr aufmerksam sein. Das,
Und natürlich gibt es überall Katzen.
Katzen überall. Ja, aber ganz schön, eine andere Welt. Und also super freundlich, ne? Also, wir sind hier im super Hotel und also der Service ist mehr als exzellent. Also ich bin voll begeistert vom Service.
Ja, und auch so die Menschen bisher eigentlich. Sehr freundlich.
Ja. Und nicht so eine aufgesetzte künstliche, also nicht so eine verkäuferkünstliche Art, das mag ich ja überhaupt nicht. Und anders, also ich meine, wir sind auch viele in Italien und Sizilien unterwegs, aber es ist anders. Anders irgendwie, ne? Also extrem exzellenter Service. Also ich bin voll begeistert. Ja, sehr schön. Also vielleicht reicht das jetzt für den heutigen, die Episode. Und dann machen wir vielleicht doch nochmal ein. Das ist sonst zu viel.
Ja, ich denke, das reicht für heute. Sehr islamischer Podcast.
Ja, ich meine, die Infos über Marrakesch, da kann man sich eine Doku angucken oder sich das aus dem Internet runterziehen. Ich meine, so Zahlen, Daten, Fakten ist nicht unser Ding.
Ist nicht unser Ding, ne?
Brauchen wir jetzt nicht auswendig lernen, runterrattern. Wozu? Kann man alles im Internet finden. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss.